Ja, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und vor allen Dingen auch unter seinem Wort. Ja, wir wollen Fortsetzung machen mit Matthäus 8. Damit haben wir ja begonnen vor circa einem Monat. Wir haben da eine erste Geschichte betrachtet, und zwar war es ja diese Geschichte von diesem Aussätzigen. Und dieses ganze Kapitel hat ja dieses große, dieses wichtige Thema Vertrauen zu Jesus Christus. Wie Vertrauen entsteht, wie es wächst, wie es heranreift, wie es sich Schritt für Schritt stabilisieren soll, damit es eben nicht immer diesen Schwankungen unterworfen ist. Und wir machen heute Fortsetzung, betrachten eine weitere Geschichte. Die Geschichte selbst ist uns sehr bekannt. Es geht nämlich heute um den Hauptmann zu Kapernaum. Und wer das gerne im Stillen mitlesen möchte, also Matthäus 8, es sind die Verse 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dieses, tu jenes, dann tut er das. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und wollen dich so herzlich bitten, dass du uns auch jetzt die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, damit wir einmal intellektuell verstehen, was du uns hier sagen willst und vor allen Dingen, dass es wirklich auch unsere Herzen bewegt, ja, dass es unser Leben prägt. Aber damit das überhaupt möglich ist, musst du wirklich uns dieses Wort aufschließen. Und darum bitten wir dich, dass das jetzt geschehen darf, dass du jetzt das Reden und das Hören segnen mögest. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, diese Geschichte führt uns heute nach Kapernaum. Kapernaum, ja, war im damaligen Israel nicht irgendein Dorf. Man kann es vielleicht so sagen, dass Kapernaum die Hochburg der Nachfolger Jesu Christi war. Und wir wissen, dass aus Kapernaum solche Jünger kamen wie Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, dann der Evangelist Matthäus, also wie wir heute sagen, so die Top-Leute des Evangeliums. Kapernaum war auch der Ort, wo Jesus Christus die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt hat. Kapernaum war auch der Ort, wo dieser Gelähmte, der von den vier Freunden da zu Jesus gebracht wurde, geheilt wurde. Und ja, Kapernaum war auch eine Grenz oder war auch eine Zollstadt. Und dort war eine Hundertschaft von römischen Legionären da stationiert. Und dieser Hundertschaft stand also dieser Hauptmann oder wie es auch heißt, dieser Centurio vor. Und dieser Hauptmann, das muss man wissen, war damals sicherlich einer der mächtigsten Männer in dieser Stadt Kapernaum, wenn nicht sogar vielleicht der mächtigste Mann zu der damaligen Zeit, der also Macht ausübte, ja, der auch über Leben und Tod bestimmen konnte. Also es war durchaus ein ganz, ganz wichtiger Mann damals in der Stadt Kapernaum. Und das, was da in Kapernaum geschieht, liebe Geschwister, so habe ich den Eindruck, ist eigentlich, ja, eigentlich keine normale Heilungsgeschichte, wie wir sie so in der Bibel kennen. Nicht bei einer normalen Heilungsgeschichte, da kommt jemand direkt zu Jesus Christus, bringt er sein Anliegen vor, seine Krankheit, so wie wir es ja damals gesehen haben bei dem Aussätzigen. Dann spricht Jesus Christus ein Wort oder macht eine Geste und dann ist derjenige geheilt. Doch hier in dieser Geschichte, liebe Geschwister, passiert etwas, ja, wo ich sagen möchte, es ist eigentlich nicht so ganz normal. Es ist ja schon etwas seltsam, etwas eigenartig, dass da jemand für einen Dritten, also der Hauptmann für einen seiner Untergebenen, bittet. Gut, es mag sein, dass es vielleicht noch das eine oder andere Beispiel in der Bibel dafür gibt. Das nächste, was auffällt, ist ja, dass wir hier so quasi das Phänomen einer Fernheilung haben. Denn derjenige, den es betrifft, der ist ja gar nicht anwesend, weil er eben nicht transportfähig ist. Dann ein weiteres, der Bittende, der Hauptmann, ist zudem noch ein Heide, der von vornherein draußen war, der überhaupt noch keinen richtigen Zugang hatte zur Heilsordnung Gottes. Und dann möchte ich fast sagen, dass das aus dem Grunde auch keine normale Heilungsgeschichte geht, weil es nämlich in diesem Text primär nicht um die Heilung geht, sondern um das Wunder, dass da ein Mensch ist, der sein Vertrauen voll auf die Durchschlagskraft, auf die Durchsetzungskraft des Wortes Gottes legt. Und das ist ja gerade das, was Jesus Christus erstaunt hat. Das lesen wir ja hier in diesem Text. Wenn es also im eigentlichen Sinne keine normale Heilungsgeschichte ist, wie wir es so aus der Bibel kennen, was ist es dann? Ja, es ist eine Heilsgeschichte. Nicht das Modell der Heilsgeschichte wird hier schon zum Teil also sichtbar. Also es ist erstmal eine Heilsgeschichte und dann ist es natürlich auch eine Beziehungsgeschichte und eine Beziehungsgeschichte in mehrfacher Hinsicht. Wir werden nachher also so mal das Verhältnis betrachten des Hauptmanns zu seinem Nächsten, dann auch das Verhältnis des Hauptmanns zu dem Volk Gottes. Da muss man einfach mal die Parallelgeschichte so ein bisschen im Hinterkopf haben, die uns im Lukas-Evangelium wiedergegeben wird, da kommt das sehr deutlich zum Ausdruck. Auch das Verhältnis des Hauptmanns zum Volke Gottes. Und dann natürlich ganz entscheidend das Verhältnis des Hauptmanns eben zu Jesus Christus. Und so wollen wir einmal versuchen, an diesen Text heranzugehen. Also zunächst einmal, es ist eine Heilsgeschichte. Das wird also hier wirklich schon erkennbar. Heilsgeschichte, ja, was ist Heilsgeschichte? Um es mal kurz und knapp zu sagen, Heilsgeschichte ist das, was Jesus Christus mit seinem Vater geplant hat zur Rettung der Menschheit. Um es wirklich mal kurz und knapp auszudrücken. Und das Geniale ist nun hier an dieser Geschichte, dass es Jesus Christus, und das kann eigentlich nur Jesus Christus, dass er es meisterhaft versteht, das ganze Phänomen, das ganze Szenario der Heilsgeschichte in diesen wenigen Versen konzentriert uns darzulegen. Das, was die Apostel später also gelehrt haben. Ich erinnere da an die Apostelgeschichte 15, Stichwort das Apostelkonzil. Oder die ganz großen Texte des Apostel Paulus, Römer 9, 10, 11. Oder auch die Texte in Epheser 2 und in Epheser 3. Also das, was die Apostel später wirklich also gelehrt haben. Und wir erwähnten es ja schon, es wird hier in dieser Geschichte und wie gesagt eben in diesem achten Kapitel das Modell der Heilsgeschichte wird da wirklich sichtbar. Und erinnern wir uns jetzt nochmal an die Geschichte, die wir vor einem Monat gehört haben, diese Geschichte von dem Aussätzigen. Das war ein Jude, der war unrein, der stand also außerhalb der Ordnungen Gottes und dann erfährt er Heilung und wird aufgefordert, wieder in die für ihn geltende Gottesordnung zurückzutreten. So, und jetzt haben wir hier also einen Heiden, der zunächst mal erstmal draußen vor war. Nee, und jetzt erleben wir hier wirklich das Phänomen, dass also der Hauptmann, also ein Heide, dass er also wirklich dazukommt, in die Heilsordnung Gottes zu treten. Man möchte fast sagen, dieser Hauptmann zu Kapernaum ist quasi der Prototyp für uns Heidenchristen. Und liebe Geschwister, was sitzt denn hier? Hier sitzen doch Heidenchristen und solche, die es noch werden wollen, hoffentlich. So ist es doch. Und dann sehen wir doch jetzt die ganze Heilsgeschichte da wirklich vor uns, nicht? Inzwischen war der Petrus, das wissen wir, inzwischen war er da in diesem Haus von Cornelius gelandet. Und dort war eine Reihe von Heiden zum Glauben gekommen, zum großen Entsetzen der Judenchristen da in Jerusalem. Und dann kommt es, dieses Apostelkonzil. Petrus ist dabei, Paulus ist dabei, die anderen Apostel. Sie sitzen da und überlegen, wie das nun mit der Heidenmission weiterlaufen soll. Und dann kommt dieser entscheidende, dieser lehrmäßige Satz des Apostel Petrus da in Apostelgeschichte 15, Vers 9, wo er sagt, der lebendige Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hat durch den Glauben. Dieser entscheidende, lehrmäßige Satz des Apostel Petrus. Und der Apostel Paulus hat es ja später im Epheserbrief so sinngemäß etwas anders ausgedrückt, dass er gesagt hat, ihr Heiden, ihr wart weit, weit, weit weg, fern vom Evangelium, kein Zugang, keine Chance, außen vor. Ja, und jetzt seid ihr, da ihr fern wart, sagt er also weiter, jetzt seid ihr, die ihr fern wart, in Christus Jesus nahe geworden, durch sein Blut. Jetzt haben also auch in der Tat die Heiden Zugang zum lebendigen Gott. Und liebe Geschwister, so war es doch, als das Evangelium im Römischen Reich verkündigt wurde. Das war die Mehrzahl derer, für die es eigentlich bestimmt war, nämlich die Juden, es abgelehnt hat. Aber die anderen, die Heiden, die weit weg waren, die überhaupt keinen Schimmer davon hatten, kommen zum lebendigen Glauben. Und dann wissen wir, dann sind die Gemeinden entstanden, zum Beispiel in Antiochia, Gemeinden, die mehrheitlich heidenchristlich geprägt waren. Wunderbar, wie der lebendige Gott das in der Tat gemacht hat. Und wenn wir nochmal in diesen Text hineinschauen, was sagt Jesus Christus da ziemlich am Ende? Da sagt er ja, viele kommen von Osten und Westen und man soll es nicht glauben, ja, die werden zu Tische sitzen. Mit wem? Mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, also Tischgemeinschaft mit den Patriarchen. Und zwar wer? Tja, die Heidenchristen. Und dann sagt er weiter, aber die Bürger oder die Kinder des Reiches, denen es eigentlich vom Blut her gegeben war, nicht, da sagt Jesus Christus weiter, die werden also in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo eben lautes Jammern ist, angstvolles Zittern und Beben ist. Und Paulus sagt das später auch nochmal so, ihr müsst jetzt verstehen, dass Abraham wirklich ja der Glaubende aller ist. Nicht nur der Glaubende innerhalb, sondern auch der Glaubende außerhalb des Volkes Israel. Und deswegen gehörst du, deswegen gehöre ich, deswegen gehören wir wirklich zu dieser Tischgemeinschaft, nicht diese Väter des Glaubens. Wunderbar, wie unser lebendiger Gott das wieder macht. Und hier sehen wir doch schon aufleuchten, auch in diesem Text von dem Hauptmann zu Kapernaum sehen wir schon Römer 11 aufleuchten. Nicht, wo der Apostel Paulus da sagt, dass Zweige ausgebrochen werden, die eigentlich hineingehören. Nicht, und Zweige, die also nicht hineingehören, eingefropft werden. Dass es also in der Tat eine Zurücksetzung Israels, ja, zu unseren Gunsten gab. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückt, dass durch den Fall Israels den Heiden das Heil widerfahren ist. Wir wissen natürlich, dass Gott diese ausgebrochenen Zweige wieder einfropfen wird. Das hat er seinem Volk zugesagt. Das wissen wir auch. Und liebe Geschwister, was ist das für eine Perspektive? Was ist das wirklich für eine Perspektive, die uns Gott da schauen lässt? Nicht, dass man also staunend vor diesem ganzen Szenario steht, dass da eine Linie durchgeht von 1. Mose 12 durch die Jahrhunderte und Jahrtausende bis in unsere Zeit hinein. Ja, und dann geht es noch weiter bis in die Zukunft hinein. Ja, bis, wie wir es gehört haben, bis zur großen Tischgemeinschaft in seinem Reich. Was ist das für ein Gott? Wie er das, ja, fasziniert mich immer wieder, wie er das, ja, durchdacht hat, wie er das geplant hat und wie er das bis zum heutigen Tage durchgezogen hat und bis zum Ende auch durchziehen wird. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind damit eingebunden, wir mit unserem kleinen Leben in diese Geschichte, in diese Heilsgeschichte Gottes. Also was für eine Vogelperspektive, von der uns aus das Gott wirklich schauen lässt. So, und jetzt schauen wir mal in unser eigenes Leben hinein. Ich glaube, wir stehen nicht immer in dieser Vogelperspektive. Sondern wenn es einigermaßen gut läuft, dann haben wir so die 1:100 Perspektive oder was weiß ich. Und dann betrachten wir mal so unseren Alltag, wie der so läuft, nicht, was wir alles so tun, nicht, da ist sicherlich manches Nettes und Harmloses dabei, manches, ja, was wichtig ist, was belastend ist, was mühsam ist. Und dann stehen wir oft in der Gefahr, dass wir diese Vogelperspektive nicht mehr sehen, dass wir wirklich vergessen, nicht, dass wir auch Teil mit unserem kleinen Leben, dass wir auch Teil der Heilsgeschichte Gottes sind, liebe Geschwister. Nicht, dass Gott, als er sich dieses ganze Szenario vorüberlegt hat, dieses Szenario mit Himmel und Erde und dieses Szenario mit Menschen und mit der Menschheit, dass er uns damit eingeplant hat. Liebe Geschwister, merken wir etwas, spüren wir etwas von dem Wert, von dem Adel, von dem Glück unseres Lebens, dass uns der lebendige Gott damit hineingenommen hat. Und wenn man das begreift, wenn man das begreift, dann geschieht wirklich etwas, ich hoffe es, dass man also wirklich so ausdrücken kann, wer bin ich denn eigentlich, dass der lebendige Gott mich da so einplant? Wer bin ich denn eigentlich, dass der lebendige Gott mich da so einplant? Und wir wollen das mal an drei Größen aus der Bibel mal klar machen. Der erste ist also Jakob, das erste Beispiel. Als er nämlich heimkehrt aus dieser 20-jährigen, ja, kann man es Knechtschaft sagen, oder aus dieser 20-jährigen Dienstzeit da bei seinem Onkel. Und als er da so sein Leben Revue passieren lässt, sagt er ja genau diesen entscheidenden Satz, als er nämlich existenziell begreift, nicht, dass der lebendige Gott auch mit ihm, diesem kleinen, betrügerischen Typen, da etwas vorhat, da sagt er ja diesen Satz, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir, dem Knecht, erwiesen hast. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Da ist also wirklich jemand, da spüren wir wirklich, sagen wir mal, von einem Menschen nicht, der begriffen hat, dass der lebendige Gott da auch in sein Leben hineingegriffen hat und dass er auch sein Leben in die Heilsgeschichte Gottes da einbaut. Zweites Beispiel, Mose. Als der lebendige Gott erneut wieder in das Leben dieses Mose eingreift, da in dieser Dornbusch-Geschichte, da sagt Mose, es ist ja auch ähnlich. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass du das mit mir vorhast? Dass du mich einbaust in deine Geschichte? Und dann als letztes Beispiel David natürlich. David, als er diesen Plan hatte, da diesen Tempel zu bauen und sein Ratgeber Nathan am Anfang auch recht gut fand und dann Gott ihm aber sagen müsste, im Prinzip ist das wirklich eine gute Sache, was sich der David aber überlegt hat, aber es ist der falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit. Gott ihm aber dann die Verheißung des davidischen Königsreichs macht. Und dann kommt wieder dieser Satz, wer bin ich denn von David? Wer bin ich denn? Was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Liebe Geschwister, das ist es. Wer bin ich denn? Und dann tritt der lebendige Gott vor dich. Dann tritt er vor dich, dass du genau das begreifst. Und dass er dir sagt, siehst du es wirklich? Wie ich das mit dir geplant habe. Ich lenke nicht nur die Welten, sondern ich baue dein kleines Leben in meine gesamte Heilsgeschichte mit ein. Siehst du das? Verstehst du das? Begreifst du das? Und liebe Geschwister, wenn wir heute Morgen aus diesem Text diese Vogelperspektive wieder ein wenig bekommen, dann können wir auch getrost unsere Froschperspektive in der neuen Woche fortsetzen. Dann können wir getrost wieder unseren Schneckengang weitergehen, wenn wir wirklich uns immer wieder diese Vogelperspektive vor Augen halten. Nehmen wir das als erstes aus dieser Geschichte vom Hauptmann zu Kapernaum mit. Also erstens eine Heilsgeschichte. Es ist aber auch zweitens eine Beziehungsgeschichte und zwar eine Beziehungsgeschichte in mehrfacher Hinsicht. Und wir wollen zunächst mal dieses Verhältnis betrachten von dem Hauptmann zu seinem Nächsten. Nämlich in der Beziehung zu seinem Diener, der da schwer krank liegt, der da anscheinend gelähmt ist, wie auch immer, nicht kommt eine erste Seite kommt eine erste Seite seines vorbildlichen Glaubens nämlich zum Ausdruck. Eben die Liebe zu seinem Diener. Und ich sagte ja vorhin, wir müssen so ein bisschen die Parallelgeschichte im Auge behalten, die uns im Lukas-Evangelium wiedergegeben ist. Und da kommt das gerade zum Ausdruck. Nicht diese Liebe zu seinem Nächsten, wo es da heißt in Lukas 7, Vers 2, der ihm lieb und wert war. Wunderbar, wie das also da zum Ausdruck kommt. Und dieser Hauptmann, wir hatten es ja vorhin auch schon am Anfang gesagt, sicherlich einer der mächtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der mächtigste Mann damals in der Stadt Kapernaum, der geht jetzt nun selber zu Jesus Christus und bringt da das Anliegen vor. Der Hauptmann, der zig andere Möglichkeiten gehabt hätte. Nicht, der hätte einem seiner römischen Legionäre den Befehl geben können. Der hätte einem aus dem jüdischen Volk schicken können. Oder was es sonst noch für Möglichkeiten gegeben hätte. Aber dieser Hauptmann, der setzt sich jetzt selbst für seinen Untergebenen, für seinen schwerkranken Diener aus. Das kommt mir ja manchmal so vor, als wenn da irgendwie so ein Oberbürgermeister sich plötzlich einsetzt für irgend so einen Stadtangestellten, nicht, und dafür sorgt, dass er also in das Krankenhaus kommt, weil er eben halt schwer krank ist und sich weiterhin darum bemüht, dass er die bestmöglichste Versorgung dort bekommt. Und da würden wir natürlich auch sagen, hoppla, oh, alle Achtung, dieser Oberbürgermeister. Aber ich denke, dieses Verhalten des Hauptmanns ist eigentlich noch viel beeindruckender. Denn wir müssen Folgendes wissen. Dieser Diener, in manchen Bibelübersetzungen steht auch Sklave. Das war nämlich sein Eigentum. Und was Sklaven damals in der damaligen Zeit für Rechte hatten, das wissen wir. Hatten im Grunde genommen gar keine Rechte. Der Hauptmann dagegen hatte alle Rechte. Der hätte also mit seinen Dienern machen können, was er wollte. Aber er erfüllt genau das, liebe Geschwister, er erfüllt genau das, was der Herr von uns erwartet. Einer trage des anderen Last und so werden wir dann das Gesetz Christi erfüllen. Oder was uns Jesus Christus da in diesem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter zeigt, wo er uns also deutlich macht, dass es zum wahren, zum echten Glauben gehört, dass ich mich wirklich um die Schwächeren in unserer Gesellschaft kümmere oder aus meinem näheren Umkreis. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich wie ein Baum, der eben halt keine Frucht bringt. Nicht? Dann kann ich noch so viele Erkenntnisse haben. Erinnern wir uns an 1. Korinther 13. Dann kann ich noch so viele Erkenntnisse haben. Da kann ich noch so wunderbar hier oben stehen und predigen und prophetische Gaben haben. Und welche Gaben noch haben? Wenn ich diese Liebe nicht habe, liebe Geschwister, bin ich nichts. Bin ich nichts. Also wir sehen, Nächstenliebe ist nicht das, was mich zum Christen macht. Sondern ich muss erst einmal spüren, dass ich angenommen worden bin von Gott. Ich muss spüren, dass ich von ihm geliebt bin. Und dann erst ist es möglich, dass ich wirklich meinen Nächsten auch liebe. Also Nächstenliebe ist nicht die Ursache meines Glaubens, sondern ist eigentlich die natürliche Folge, die aus dem Glauben heraus wächst. Ich meine, das sind für uns keine Neuigkeiten, das wissen wir alles. Aber man muss es ja ab und zu immer mal wieder betonen. Paulus sagt das ja auch, es verdrießt mich nicht, euch hin und wieder mal dasselbe zu sagen. Und das ist natürlich jetzt der gewaltige Unterschied zu allen Geistesströmungen, die wir so kennen. Nicht? Im Islam, im Buddhismus, im Judentum, im Katholizismus, wo die Menschen also wirklich aufgefordert werden, etwas Gutes zu tun für die Menschen. Und da geschieht wirklich auch etwas Gutes. Nicht, da würden wir ja lügen, wenn das nicht so wäre. Aber es ist die Frage, warum machen Sie das? Wollen Sie einige Stufen weiterkommen? Und da fragt man sich, vor wem natürlich wollen Sie weiterkommen? Und im wahren und im echten Christentum, liebe Geschwister, ist das diametral vollkommen anders. Da kommst du zu Jesus Christus oder zum lebendigen Gott. Und du nimmst das Geschenk, was wir auch vorhin gehört haben, als Benjamin diese Frage stellte mit der Gerechtigkeit und mit der Gnade und diesen Vers, den Thomas vorgelesen hat. Da nimmst du das Werk Jesu Christi, was er auf Golgatha für dich persönlich erbracht hat, das nimmst du im Glauben an. Und dann nimmt dich der lebendige Gott an und sagt eben, ja, durch meinen Sohn bist du eben schon gerettet. Aber dann, liebe Geschwister, dann erwächst hoffentlich aus der Liebe zu Jesus Christus wirklich dieses tätigende Werk der Nächstenliebe. Nicht, das ist so wie bei einer Mutter. Nicht, der musst du nicht sagen, der musst du nicht sagen oder die musst du nicht auffordern, da das Baby zu lieben und sich um ihr Baby zu kümmern. Nicht, die kann gar nicht anders. Die kann gar nicht anders. Und alles, liebe Geschwister, was anders läuft, ist eigenes Werk. Dann entscheide ich, was gute Werke sind, wann ich sie tue, wo ich sie tue, wie ich sie tue. Und die können noch so demütig aussehen, wie sie wollen, diese guten Werke. Ich muss aufpassen, dass diese scheinbar guten Werke nicht plötzlich zu hochmütigen Werken werden. Dass ich da stehe und mir etwas einbilde, wie gut, wie edel, wie hilfreich ich so bin und ich mir dann noch auf die eigene Schulter klopfe. Und wenn das andere auch noch mitbekommen, wie gut ich so bin, dann klopfen die mir auch noch auf die Schulter. Das ist Hochmut in höchster Potenz. Das ist Hochmut in höchster Potenz. Und davor warnt uns die Bibel immer wieder. Und wir sehen das ja hier bei dem Hauptmann nicht. Das zeigt der eben nicht. Nicht, der hat einen ganz anderen Antrieb, dieser Hauptmann. Also das war das Erste, dieses Verhältnis des Hauptmannes zu seinem unmittelbaren Nächsten. Aber wir sehen auch, und nochmal der Hinweis, dass wir diese Lukas-Geschichte da im Hinterkopf haben. Die kommt nämlich jetzt auch nochmal zum Tragen, weil es da nämlich besonders deutlich wird, was wir jetzt sagen möchten. Nämlich dieser vorbildliche Glaube hat eben nicht nur Liebe gegenüber dem Menschen, sondern auch Liebe gegenüber dem Volk Gottes. Und da verweise ich jetzt eben auf diesen Lukas-Text, und zwar Kapitel 7, diese Verse 4 folgende. Da steht es nämlich. Als die Ältesten der Juden zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er, der Hauptmann, ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Und jetzt kommt es, denn er hat unser Volk lieb und er hat da den Synagogenbau finanziert, vielleicht sogar vollständig finanziert. Und dann heißt es weiter, da ging Jesus hin. Und da sehen wir hier so diesen kausalen Zusammenhang. Den kausalen Zusammenhang, der schon am Anfang der Bibel deutlich wird, wenn es da heißt in 1. Mose 12, da ab Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und liebe Geschwister, wenn wir da durch die Bibel gehen, das haben alle Völker, das haben viele Völker des Alten Testamentes erlebt, nicht, und in ganz besonderer Weise natürlich unser Land. Und wir sehen ganz eindeutig, wie sich Länder gegenüber dem Volk Gottes verhalten, so geht der lebendige Gott mit diesen Ländern um. Sacharja 2, Vers 12, da heißt es klipp und klar, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das betrifft eben nicht nur Länder, Völker, Nationen, sondern auch Einzelpersonen. Das betrifft eben auch Einzelpersonen. Und ich sag's mal so, die Feinde Gottes heute, die Feinde seines Volkes, die täten wirklich gut daran, wenn sie sich durch einen Blick in die Menschheitsgeschichte wirklich belehren lassen würden. Wo sind die großen Reiche geblieben? Die Reiche der Pharaonen, der Perser, der Osmanen und so weiter, der Römer. Nicht wie lange hat das tausendjährige Reich Hitler gedauert? Oder nehmen wir nur mal das andere Beispiel noch, das britische Empire. Ist ja auch ganz interessant, das mal zu lesen. Nicht? Als es sich nämlich in den entscheidenden Jahren in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts schmählich gegen das Volk Israel gestellt hat. Nicht, da ging es sang- und klanglos unter. Und heute haben wir nur noch eine Insel davon. Das britische Empire. Es ist schon, ja, liebe Geschwister, es ist schon Geheimnis. Es ist schon ein Geheimnis mit diesem Volk Gottes. Nicht, auf der einen Seite spüren wir schon auch die intensive Liebe zu dem Volk Gottes. Aber auf der anderen Seite auch die massive Ablehnung bis hin zu Pogromen und Massenvernichtung. Und ich denke mal, dieses Phänomen erschließt sich eigentlich nur einem gläubigen Christen. Und das, was eben damit zusammenhängt, dass der Widersacher immer wieder Menschen missbraucht, nicht die gegen Gottes Volk angehen. Und liebe Geschwister, wenn man den Heiligen Geist hat, wenn man wirklich im Glauben an den Herrn Christus steht, dann wird man sich eben nicht hinreißen lassen, irgendwie feindlich gegenüber seinem Volk einzustehen, sondern wird dieses Volk wirklich lieben. Was natürlich durchaus berechtigte Kritik mit einschließt, gar keine Frage. Aber wir werden uns nicht hinreißen lassen, feindlich gegen Gottes Volk zu stehen. Und das möchte ich uns also auch mitgeben, was eben auch das Verhältnis zum Volk Gottes betrifft. Ja, das war also diese zweite Beziehung, das Verhältnis dieses Hauptmanns zum Volk Gottes. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser ganz wichtigen Beziehung, nämlich die Beziehung zwischen dem Hauptmann und Jesus Christus. Ganz, ganz wichtig. Was er nämlich tut, das tut er in und das tut er aus einer ganz demütigen Haltung Jesus Christus gegenüber. Denn in Vers 7 und in Vers 8 lesen wir ja, Jesus erwiderte, ich will kommen und heilen. Und was erwiderte der Hauptmann darauf? Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, oder in anderen Bibelübersetzungen steht, dass du unter mein Dach kommst. Und ich denke, das ist eine weitere Seite seines vorbildlichen Glaubens, nämlich seine Demut gegenüber Jesus Christus. Ich bin es nicht wert. Dass wir das jetzt richtig verstehen, es gibt ja auch eine falsche Demut. Ich bin es nicht wert, das hat jetzt hier nichts mit Selbsterniedrigung zu tun, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt auch noch absichtlich so richtig klein machen. Nein, ich denke schon, dieser Hauptmann, der hatte schon ein gehöriges Maß an Selbstvertrauen, davon bin ich überzeugt. Und schließlich war er ja der mächtigste Mann damals in Kapernaum. Und um zu einem Centurio, so wie es die Römer sagen, zu einem Hauptmann zu kommen, musstest du einen ganz schweren Weg gehen. Das war also nicht so einfach. Ist auch mal interessant, das mal nachzulesen, wie das so in der Regel da abläuft. Und in der Regel waren es ja Leute aus dem einfachen Volk, aber eben römische Staatsbürger, die sich also als Legionäre sich wirklich bewährt haben, also die besonders tapfer gewesen sind, die sich auch gegenüber den Legionären da haben durchsetzen können. Und die wurden dann erstmal zu einem Dekurio, das heißt, die wurden über eine Zehnerschaft gesetzt. Und wenn sie sich da bewiesen hatten, dass man also feststellen konnte, dass die also diese hartgesottenen römischen Legionäre auch wirklich führen und leiten konnten, dann wurden sie Centurio, dann wurden sie also über diese Hundertschaft gesetzt. Ganz kurz und knapp mal dieser Vorgang. Also, dieser Mann, der hatte schon ein gesundes Selbstvertrauen. Und wenn er Demut gegenüber dem lebendigen Gott zeigt, dann wirklich. Und wir müssen uns auch mal vergegenwärtigen. Der stand ja nicht vor irgendeinem Menschen, dieser Hauptmann. Der Hauptmann stand vor dem wahren lebendigen Gott, Jesus Christus. Und den er da bittet, liebe Geschwister, ist das Wort selbst, ist in sich das Wort. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Wenn er, Jesus Christus, etwas sagt, dann geschieht es überall. Ob jetzt im Makrokosmos, ob im Mikrokosmos oder ob in den kleinsten Details deines Lebens. Das müssen wir uns ja auch mal wirklich vergegenwärtigen. Und wenn man das merkt, liebe Geschwister, wenn man wirklich im Glauben steht, ja, ich denke, dann kommen wir zu dem Satz, ich bin es nicht wert. Und wenn du so vor dem lebendigen Gott stehst, dass du sagst, ich bin es nicht wert, dass du dich wirklich um mich kümmerst, dass du mir Hilfe gewährst, dass du dich mit mir beschäftigst, denke schon, das gehört zu einem wahren, echten Glauben und das gefällt auch dem lebendigen Gott. Ja? Und denken wir an die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer hat wirklich gute Dinge getan. Zweifelsohne, der hat religiös alles richtig gemacht. Aber er hatte eben den falschen Blick. Er bildete sich etwas ein auf das, was er da geleistet hat. Für ihn waren das eigenmächtige, gute Werke. Ja, und der Zöllner steht da und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Du kannst es auch so sagen, ich bin es nicht wert, dass ich hier stehe. Ich bin es nicht wert, Herr, dass ich hier stehe. Und liebe Geschwister, wir wollen zwei Große des Reiches Gottes nennen, die das gesagt haben. Ich bin es nicht wert. Vielleicht fallen sie uns jetzt spontan ein. Zwei Große des Reiches Gottes, die das gesagt haben. Der eine war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der da im Markus-Evangelium, glaube ich, können wir das nachlesen, Markus 1, Vers 7, wo er sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Johannes der Täufer hat das gesagt, liebe Geschwister. Und wir wissen, wie Jesus Christus über Johannes den Täufer gedacht hat. dass er für ihn einer der Größten war. Das war also nicht irgendeiner aus der 150. Reihe. Und der zweite ganz Große war der Apostel Paulus. Der zweite Große war der Apostel Paulus, der gesagt hat in 1. Korinther 15, Vers 9, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass mein Name im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte Gottes und mit der Gemeinde Gottes genannt wird. Das heißt es unterm Strich. Apostel Paulus. Und deswegen ist dieser Leitvers für den heutigen Sonntag so ungemein wichtig. Dieser Leitvers aus 1. Petrus 5, Vers 6, wo es da heißt, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Das ist es, liebe Geschwister. Und ich habe den Eindruck, hoffentlich nicht in dieser Gemeinde, ich unterstelle das einfach mal, ich habe den Eindruck, dass manche Christen mit diesem Satz so ihre Probleme haben. Dass sie nämlich gegenüber dem lebendigen Gott keine dienende, sondern eine bedienende Haltung einnehmen. Ich muss da so denken an das Wohlstandsevangelium, an das Wohlfühlevangelium, mit dem man immer gut ankommt, mit denen die Reihen immer wieder gefüllt werden. Und wenn dann alles so in meinem Leben stimmt, nicht mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Ehe, mit meinem Geld, mit meinem Beruf und mit meiner Karriere und so weiter, tja, dann ist es doch ganz gut, wenn ich im Hintergrund noch so einen Gott habe, nicht, an den ich mich immer wieder wenden kann. So, und jetzt bin ich in einer neuen Bewerbungsphase, was meinen Beruf anbetrifft. Und dann sage ich, Herr, jetzt bitte ich aber, dass du mir da hilfst. Und wenn das klappt, bin ich dir auch dankbar. Liebe Geschwister, so geht das nicht mit dem lebendigen Gott. Den lebendigen Gott dürfen wir uns nicht nutzbar machen. Natürlich dürfen wir ihn um Hilfe bitten, keine Frage, ganz klar. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass manche Christen da so ihre, wirklich mit diesem Satz da so ihre Probleme haben. Und schauen wir doch mal in die Briefe hinein, in die Briefe des Paulus, des Petrus, des Jakobus, die sie an die Gemeinden geschrieben haben. Wie fangen die immer an? Zum Beispiel, ich, Paulus, ein Knecht, ein Diener Jesu Christi. Liebe Geschwister, das ist das Ehrenprädikat der Apostel, das ist das Ehrenprädikat von uns Christen. Knecht, Diener Jesu Christi. Nochmal, Demut, wahre, echte Demut hat nichts mit Selbsterniedrigung zu tun, so wie es damals Martin Luther da anfangs als Augustinermönch da praktiziert hat, um damit also bei Gott irgendwie weiterzukommen. Nein, wahre, echte Demut, so wie wir es schon bei dem Hauptmann, bei der Nächstenliebe gesehen haben, wahre, echte Demut wächst aus dem Glauben heraus, liebe Geschwister, wächst aus dem Glauben heraus. Und was jetzt der lebendige Gott so wunderbar an diesem Hauptmann lobt, das ist eben dieses Vertrauen. Das ist eben wirklich sein Vertrauen. Vers 8, da sagt er, nein, Herr, du brauchst gar nicht zu kommen. Du brauchst überhaupt nicht zu kommen. Du kannst da bleiben, wo du bist. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener quicklebendig. Dann wird er wieder gesund. Du brauchst nicht zu kommen. Dieses absolute blinde Vertrauen gegenüber dem Worte Gottes, das ist es. Liebe Geschwister, das ist es, dass wir wirklich diesem heiligen und lebendigen Wort Gottes uneingeschränkt wirklich vertrauen, dass wir die Bibel wirklich uneingeschränkt als das Wort Gottes ansehen. Darum geht es. Das macht wirklich Glauben aus, das macht wirklich wahres Vertrauen aus. Das ist jetzt natürlich so mehr die Theorie, aber dass wir das dann auch leben, liebe Geschwister, dass man uns anmerkt, dass das stimmt, was der lebendige Gott auch sagt, das muss man uns auch irgendwie anmerken. Nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Und das muss man jetzt in aller Deutlichkeit sagen, wenn du da beginnst zu zweifeln, knickst du ganz schnell ein. Dann ist der Herr Jesus Christus nicht mehr derjenige für dich, der ein Wort spricht und es geschieht. Wenn du da anfängst zu zweifeln, und das musst du dir wirklich in aller Deutlichkeit vor Augen halten, dann tauchen sofort andere Stimmen auf mit ihren Stimmen auf und dröhnen ihre Befehle in dein Leben hinein und fortan läufst du unter deren Befehle und dann hast du in der Tat Probleme. Es gibt kein geistliches Vakuum. Oder man kann es noch ein bisschen anders ausdrücken, man kann es etwas pointierter sagen. wenn es dem Widersacher gelingt, dich von der Stimme des guten Hirten wegzureißen, wegzulocken, dann hat er es geschafft. Und der entscheidende Kampf deiner Nachfolge ist ein entscheidender Kampf in der Hinsicht, wer das letzte Wort zu sagen hat. Wer auf welches Wort du in deinem Leben wirklich hörst. Das wird der entscheidende Kampf in deiner Nachfolge sein. Und ich denke, in der jetzigen Zeit, und die noch kommen wird, umso stärker. Weil die Verführungen und die Versuchungen immer stärker werden. Und deswegen ist das ganz wichtig, nicht der entscheidende Kampf deiner Nachfolge ist letztlich ein Kampf, auf welche Stimme, auf welches Wort du hörst. Halt dir das immer wieder vor Augen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dem Wort Gottes wirklich uneingeschränkt zu vertrauen, so wie es dieser Hauptmann auch gemacht hat, der gesagt hat, bleib da, wo du bist, sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Wie endet die Bergpredigt? Wer meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der da sein Haus auf felsigem Grund gebaut hat und wenn ein Sturm kommt, passiert nichts. Wer aber meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf sandigem Grund baut und wenn ein Sturm kommt, reißt es alles weg. Das ist es, liebe Geschwister. Vertrauen wir wirklich uneingeschränkt diesem Wort Gottes? Dieses Wort Gottes hat eine unheimliche Kraft. Wir lesen das ja immer wieder in der Bibel. Seine Worte vergehen nicht, eher Himmel und Erde. Nicht das Wort kann heilen. Das sehen wir immer wieder an Geschichten aus der Bibel. Nicht durch das Wort hat Gott aus dem Nichts alles gemacht. Und mit diesem Wort ist er in dein Leben hineingegriffen. Und du bist zum lebendigen Glauben an den Herrn gekommen. Dieses Wort. Und wenn er ruft, dann geschieht es. Und wenn er gebietet, dann steht es da. Ja, und wir können noch einen Schritt weiter gehen. Ich sage das mal jetzt so ein bisschen salopp. Nicht das Wort Gottes ist so stark, dass wir eigentlich gar nicht sterben müssen. Gut, wir wissen alle, dass wir den biologischen Tod erleiden. Sei denn, der Herr kommt zuvor wieder. Aber es geht ja dann sofort in die Herrlichkeit. Es geht ja in die Herrlichkeit Jesu Christi. Ganz wunderbar, liebe Geschwister, machen wir es so wie dieser Hauptmann zu Kapernaum und dieses absolute blinde Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinem Wort. Und liebe Geschwister, ich möchte euch mit 4 Fragen in die nächste Woche entlassen. Mit 4 Fragen. Und zwar, wie sieht es aus mit deiner Nächstenliebe? Wie sieht es aus mit deiner Liebe zum Volk Gottes? Wie steht es um deine Demut gegenüber dem lebendigen Gott? Und das Letzte hier, wie steht es mit deinem Vertrauen auf das Wort Gottes? Gibt es da irgendwo Nachholbedarf? Amen.